Im Psalm 139 sagt David, als er darüber betet, über die Schöpfung und was ihn daran bewegt, sagt er in Psalm 139, Vers 14, Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und ich weiß nicht genau, was er da angeguckt hat, ob er seine Hände angeguckt hat, gesagt hat, das ist ja der Hammer, wie das, also irgendwas ist da, was da zusammenwirkt und wenn ich irgendwie mir was vorstelle, dann bewegen sich meine Hände und das ist ja wunderbar. Oder ob er an seine, daran gedacht hat, dass er dort isst und verdaut und sich danach besser fühlt oder weiß nicht genau, woran er gedacht hat und was er da erlebt hat. Aber ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir geschaffen sind, können wir sehr inspiriert werden über Gott. Und verschiedene Wissenschaftler haben das getan. Klaus, keine Angst, das letzte Mal, dass ich mein iPad aufmache heute. Albert Einstein hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose, überlegene Vernunft. Die gängige Vorstellung, ich sei Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Wer sie aus meinen wissenschaftlichen Theorien herausliest, hat sie kaum begriffen. So, er sagt, je mehr ich mich beschäftige mit der Schöpfung, desto mehr erkenne ich Gott und dass es einen Gott gibt und fühle mich ihm nahe. Und der deutsche Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg hat das auf den Punkt gebracht, indem er sagt, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft führt zum Atheismus. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und was er sagt ist, wenn du dich anfängst mit Wissenschaft zu beschäftigen, dann hast du vielleicht diesen Kick aus Erkenntnis, ich habe was verstanden und das ist ja eigentlich ist ja alles also erklärbar. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Gott. Aber je mehr du reingehst, je tiefer du gehst, desto mehr siehst du, es gibt auf jeden Fall einen Gott. Das ist unfassbar, wie wir geschaffen sind, wie David das sagt. Und ich möchte heute mit euch einen kleinen Exkurs in die Biochemie machen. Das hat sehr viel Substanz, weil ich ein Semester Maschinenbau, 4 Semester Theologie und 8 Semester Sozialwissenschaften studiert habe. Aber ich habe Spaß daran, mich mit wissenschaftlichen Dingen zu beschäftigen und zu sehen, was Menschen für Zusammenhänge über den Menschen erkannt haben und daran Gott zu finden und zu erkennen und vor allem auch immer wieder die einfachen Dinge, die ich in der Schrift finde und die Jesus gelehrt hat, wiederzuerkennen, zum Teil auf sehr komplexe, erklärten Wegen, wo Jesus das mit einem Satz oder einem Wort auf den Punkt bringt. Und ich will euch einladen auf einen kleinen Ausflug in die Biochemie. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich verspreche euch, wir landen wie immer am Ende auch bei der Bibel. Ihr könnt auch gerne schon mal aufschlagen in Matthäus Kapitel 20. Der Titel der Predigt ist Leistung und Dienen aus biochemischer Sicht. Leistung, was ich mit Leistung meine, ich habe gesucht, es gibt diesen englischen Begriff Performance und der beschreibt etwas, was noch ein bisschen mehr beschreibt als Leistung, das ist dieses Tun, Machen, Erreichen, Ziele nachstreben und sie erreichen und effektiv sein, das ist Performance. Nehmen wir es mal als Leistung und Dienen aus biochemischer Sicht. In unserem Körper gibt es ganz erstaunliche Vorgänge und Zusammenhänge. Und das, was wir häufig als Gefühle erleben, hat häufig den Ursprung in biochemischen Vorgängen in unserem Körper. Häufig durch Ausschüttung von Hormonen. Und wir wollen uns heute mal 4 verschiedenen Hormonen widmen, die in unserem Körper in regelmäßigen verschiedenen Zusammenhängen ausgeschüttet werden, die uns vor allem ein Gefühl von Glück und Erfüllung und Freude geben. Und das erste Hormon ist Endorphin. Endorphin ist ein Hormon, was eine einzige Aufgabe hat, nämlich Schmerz für eine Zeit lang zu überdecken, Schmerz zu maskieren für eine gewisse Zeit lang. Und dass man bei Dingen, die schmerzhaft sind, bei Vorgängen, bei Tätigkeiten, die schmerzhaft sind, nicht nur den Schmerz nicht fühlt, sondern umso mehr einen Moment von Freude und Erfüllung erlebt. Das führt dann dazu, dass manche Leute, ich nenne jetzt nicht Oliver Buck oder so, aber verrückte Dinge tun und seit Jahrzehnten körperlich immer wieder an die Grenzen gehen und laufen und rennen, bis es wehtut und dann darüber hinausgehen und begeistert sind am Ende, dass sie ihrem Körper Schaden zugefügt haben, den sie dann erst eine Stunde später wirklich merken. Und immer krassere Sachen machen und ausprobieren und bei Senioren-Weltmeisterschaften mitmachen, um nochmal sich zu testen und nochmal härter an die Grenze gehen. Ich habe dich ja nicht genannt. Und Evolutionsbiologen würden sagen, das hat eine ganz wichtige Funktion in der Entwicklung der menschlichen Rasse. Es führt nämlich dazu, dass wir, obwohl wir nicht die schnellsten Wesen auf der Erde sind, obwohl wir nicht die geschicktesten Wesen auf der Erde sind, aber dass wir zu den ausdauerndsten Wesen auf der Welt gehören und dass wir in der Lage waren, in der Vergangenheit also zu überleben, weil wir in der Lage waren, über lange Strecken, über viel Zeit, also Beute zu verfolgen und am Ende es zu schaffen, immer wieder Nahrung für die ganze Gemeinschaft zusammenzubringen. Und Endorphin hat da eine wichtige Rolle gespielt, weil dieses an die Grenzen gehen und leisten und hinterherkommen und nicht aufgeben und der Schmerz damit verbunden ist, maskiert für eine Zeit lang und dann sitzt du dann abends im Lagerfeuer mit allen zusammen und verspeist deine Beute und dann wird er gefragt, so, und wer hat Lust, morgen wieder mitzukommen, und die ganzen Jungs melden sich, ich bin dabei, lass uns das nochmal machen, das war richtig toll, aber ich bin total erschöpft, aber ich glaube, es war gut, lass uns das nochmal machen. Das würde vielleicht ein Evolutionsbiologe das erklären. Und ich persönlich habe nicht vor, mich in irgendeiner Form festzulegen, wie die Welt, wie die ganzen Zusammenhänge sind, weil ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob einer von euch dabei war. Ich war nicht dabei. Und es gibt verschiedene Ideen, wie das gewesen sein könnte. Die Aussage der Schrift ist, Gott hat es gemacht. Und auf welchem Weg auch immer möchte ich mich nicht festlegen und schon gar nicht irgendwie einfordern. Man muss sich auf die eine oder andere Sache festlegen, um Christ zu sein. Um Christ zu sein, braucht es ein wichtiges Verständnis, dass Gott uns wunderbar geschaffen hat. So, wiederum, der Evolutionsbiologe würde sagen, okay, das hat eine wichtige Funktion. Endorphin wird zum Beispiel auch ausgeschüttet, so kleiner Nebenpunkt, beim Lachen. Was machst du beim Lachen? Durch deine Muskeln quetschst du deine inneren Organe. Und das verursacht Schmerzen, aber es wird für einen Moment übertüncht von Endorphinen. Und nach einer Weile kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, lass es auf, wenn es tut weh, ich kann nicht mehr. Das ist, wenn die Endorphinausschüttung sich einstellt und du merkst, du tust dir gerade weh. Aber es ist ein biochemischer Vorgang in uns, der uns befähigt, große Leistungen zu bringen, unsere Grenzen hinauszugehen. Ein anderes Hormon, das ähnliche Funktionen erfüllt, ist Dopamin. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir Ziele erreichen und Aufgaben erledigen. Und wenn wir uns etwas vorgenommen haben und das erreichen. Und auch da würde ein Evolutionsbiologe sagen, das ist ein ganz wichtiger evolutorischer Vorteil, den wir haben, weil es dazu führt, dass wir uns um Essen kümmern, bevor wir hungrig sind. Dass wir nicht auf den Moment des Hungers warten und sagen, oh, ich brauche Essen. Und dann anfangen zu suchen und dann manchmal was finden, manchmal nicht und manchmal verhungern und manchmal überleben. Sondern dass wir vorausschauend denken, uns Ziele setzen und entsprechend handeln. Essen zu organisieren, Pläne zu schmieden, um das zu machen. Und dass wenn du zum Beispiel Endorphin würde dann ausgeschüttet werden, wenn du in der Entfernung einen Apfel siehst, ja, sagst du, oh, da muss ich hin. Das ist eine gute Sache. Du kriegst einen kleinen Schuss von Endorphin. Und dann gehst du auf den Apfel zu und du merkst, ich komme näher und der Baum wird größer und der Apfel wird größer und du kriegst einen neuen Schuss von Endorphin und bist begeistert und gehst hinterher, bis du ja letztendlich angekommen bist und den Apfel hast. Und das ist dieser Moment von so, yes, ich hab's geschafft. Das ist die Ausschüttung von Endorphin. Von Dopamin. Danke. Wie gesagt, ich habe Sozialwissenschaften studiert, aber ihr könnt mich gerne ergänzen. Und Und das kennen wir vielleicht aus irgendwelchen Coaching-Prozessen oder Team-Prozessen oder so, wo man sich Ziele steckt. Gibt es immer eine Definition, wie Ziele formuliert sein müssen, dass sie erreichbar sind. Sie müssen spezifisch sein, sie müssen mit einem bestimmten zeitlichen Fenster versehen sein, sie müssen greifbar sein, dann sind sie motivierend, weil dann führt es für alle Beteiligten dazu, dass sie sagen, yes, wir haben es geschafft oder ja, wir sind einen Schritt näher gekommen. Aber wenn dein Chef dir sagt, ich verspreche dir, du wirst mehr Geld bekommen, wenn du mehr leistest. Was ist denn deine erste Frage? Wie viel Geld mehr bekomme ich? Und wie viel mehr soll ich leisten? Du willst es irgendwie greifbar machen, damit es erreichbar ist und du ein Ziel vor Augen hast, was du erreichen kannst. Ich persönlich arbeite gerne mit einer App, die heißt, ist von einem Berliner Startup vor 7, 8 Jahren entworfen worden und entwickelt worden. Die Wunderkinder nennen die sich. Und die Wunderkinder haben eine App gemacht, die heißt Wunderlist. Und haben sie vor 2 Jahren für 500 Millionen Euro an Microsoft verkauft. Und diese App macht nichts anderes, als Aufgaben zu sortieren und zu priorisieren und mit Zeiten zu versehen, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Aufgabe hochkommt und so weiter. Aber ein kleines Feature, was ganz entscheidend ist für mich bei der Nutzung, ist, dass wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, gibt es hier dieses Kästchen, auf das ich klicke und dann passiert Folgendes. Ah, halt, Moment. Jetzt. Das ist der Moment von so, ich habe es geschafft. Ich habe es erledigt. Und dann bin ich motiviert, die nächste Aufgabe anzugehen, um wieder den Moment zu erleben, wo ich erlebe, ich habe es geschafft. Und manchmal gibt es diese Momente, wo ich merke, ich bin da, zum Beispiel letztens war ich unterwegs und ich dachte, Mensch, ich wollte Steffen noch anrufen, der hat mir auf einer AB gesprochen und um Rückruf gebeten und dann habe ich ihn zurückgerufen und dann habe ich gemerkt so, ich habe das gar nicht auf meine Liste geschrieben. Moment, ich muss es auf meine Liste schreiben. Und als ich dann aufgeschrieben habe, habe ich, ich habe wieder was geschafft und wieder was erreicht. Das ist die Ausschüttung von Dopamin. Der Moment von, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht. Und wenn Dopamin ein Medikament wäre, was du in der Apotheke einfach kaufen könntest, wäre es ein absoluter Verkaufsschlager, aber es hätte einen Beipackzettel. Oder eine Werbung würde stehen bezüglich Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Und wenn du ihn fragen würdest oder den Beipackzettel lesen würdest, würdest du sagen, Vorsicht! Eine große Warnung in Bezug auf Dopamin. Dopamin kann hochgradig süchtig machen. Weil Dopamin hervorgerufen wird, zum Beispiel auch durch Alkohol, zum Beispiel auch durch Nikotin beim Rauchen, zum Beispiel bei dem Erleben, was spielsüchtige Menschen haben. Wenn sie Ziele erreichen, bam, ich habe wieder einen Gewinn gehabt, oder auch wenn sie knapp am Ziel vorbeischießen, umso mehr diesen Kick bekommen mit dem Drängen nach, ich möchte es nochmal schaffen. Oder zum Beispiel bei Benutzung von Computerspielen. Weil du kannst das schön einstellen, dass du immer neue Ziele hast, einen neuen Level, ein neues Ziel. Und dann hast du eine Aufgabe, der du nachschiebst und darum kämpfst. Und dann, bing, hast du sie wieder erreicht und dann kommt der nächste Kick. Oder auch bei der Benutzung des Handys. Und du denkst, ich übertreibe ein bisschen. Benutzung des Handys kann hochgradig suchtgefährdend sein. Also, wie sonst kommen wir dazu, dass wir durch die Wohnung laufen mit unserem Handy in der Hand? Immer am Griff so, irgendwie wieder was Neues erleben zu können mit dem Handy und bis die nächste Meldung kommt. Wie kommt es, dass ich rede jetzt nicht über euch und andere, ich rede wirklich über mich, über mein eigenes Erleben, dass ich im Auto sitze und ding, kommt eine Nachricht. Was mache ich als erstes? Ich habe eine Nachricht, muss nachgucken. Was habe ich bekommen? Oh, ich bin eingeladen in 3 Tagen zum Essen und ich krieg's kaum hin, nach Hause zu fahren, das Auto an den Motor abzustellen und dann die SMS zu beantworten. Nein, ich muss sofort antworten, um den nächsten Kick zu bekommen. Oh, ich habe was geschafft und wir haben kommuniziert und ich habe was zurückgegeben. Also, wenn du nicht überzeugt bist, woran sagt man alkoholkranken oder gefährdeten Menschen, sich zu prüfen, ob sie süchtig sind? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du morgens aufwachst? Und wenn dein erster Gedanke ist, wie kann ich heute zu Alkohol kommen? wo kann ich heute Alkohol herbekommen? Wo stehen die Flaschen im Haus? Dann bist du wahrscheinlich schon einen Punkt überschritten, hast schon angefangen, alkoholkrank zu werden. Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Liegt dein Handy neben dem Bett? Oh, was habe ich für Nachrichten? Lass mich nachgucken. Was habe ich heute zu tun? Was steht an? So, mach dir dein eigenes Bild. Kleiner Exkurs. Aber das ist Dopamin. Das ist, was Dopamin mit uns macht. Und jemand hat mal diese zwei Hormone, die Selbstsuchthormone genannt. Warum hat er das so genannt? Weil das Hormone sind, die du durch eigene Entscheidungen produzieren kannst. Du kannst dich entscheiden, ich bekomme ein gutes Gefühl, indem ich eine Leistung erbringe. Oder indem ich meine Aufgaben erledige und so weiter. Und das ist nicht in sich selbstsüchtig, aber es kann dazu führen, dass du nur auf diesem Weg versuchst, dir dieses gute Gefühl zu verschaffen. Es führt dazu, dass manche Leute, weil das ihr einziger Weg ist, sozusagen, sich dieses Gefühl zu verschaffen, zu versuchen, über mehr und mehr Leistung Dinge zu erreichen und zu machen und sich gut zu fühlen und im beruflichen Leben immer die nächste Stufe anstreben und noch mehr Aufgaben übernehmen und dann noch eine Tätigkeit nachgehen, um dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Und da das Ganze so suchtgefährdend ist, führt es dann dazu, dass du immer mehr brauchst, um das gute Gefühl zu bekommen und immer mehr an den Punkt kommst, wo viele Menschen hinkommen, und ich selber auch schon mal war, ist, wo du ausbrennst, wo du sagst so, ich kann nicht mehr und ich krieg diesen Kick nicht mehr und ich krieg dieses Erleben nicht mehr durch mehr Leistung. Und dann musst du einen Schritt tiefer gehen. In Matthäus, und das ist, glaube ich, etwas, wovor Gott uns bewahren will. In Matthäus Kapitel 20 ist eine ganz spannende Begebenheit. In Kapitel 20, Vers 20 ereignet sich Folgendes. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Und die Szene ist schon irgendwie ziemlich spannend. Also ich weiß nicht, für euch Teens oder so, wie es wäre, wenn eure Mama euch zum Lehrer schleifen und sagt, Herr Lehrer, ich möchte Sie um etwas bitten. Können Sie bitte dafür sorgen, dass meine Tochter mal richtig groß rauskommt? Können Sie sich dafür einsetzen? Ich weiß, es liegt in Ihrer Macht. So der Wunsch, dass unsere Kinder mal was ganz Großes werden, ist bei vielen Leuten, also ich sage jetzt nicht, dass, also ihr versteht meinen Humor und das ist nicht persönlich gemeint, aber vielleicht war sie, diese Mutter, eine Russin oder eine Osteuropäerin oder sowas. Ich habe das oft erlebt und auch bei Deutschen, aber in dem Hintergrund, dass da ein großer Wunsch da ist und ein großes Engagement von es irgendwie zu ermöglichen, dass die Kinder mal ganz groß rauskommen und dann gibt's diese Pläne und dann geht das Kind am Montag zum Fußball spielen, weil es könnte ein Fußballstar werden und am Dienstag und am Mittwoch noch für irgendwelche schulische Programme, damit sie da irgendwie auch akademisch ganz groß rauskommen können und dann kommt noch die Schach-AG und irgendwelche anderen Sachen. Der Tag ist durchgeplant, um irgendwie so die Leistung zu maximieren für dieses Kind. Und vielleicht liegt es daran, dass wir als Eltern manchmal selber nur diese eine Art von Freude empfinden und unseren Kindern das ermöglichen wollen und sie dann überfordern. Vielleicht ist es auch so, dass wir miterleben, wenn unsere Kinder erfolgreich sind und uns dann mitfreuen. Ich weiß nicht genau, was die Mutter bewegt hat, das hier also so zu tun, wie sie es gemacht hat zu Jesus. Aber Jesus antwortete und sprach, Vers 22, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Sonst wendet er sich direkt den beiden Jungs zu und sagt, Jungs, ihr bittet auch darum, ja, also wäre schon cool, ne, wenn wir ganz groß rauskommen könnten mit dir so. Er sagt, ihr wisst nicht, wie hart der Weg dahin ist. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken? Und sie sagen, ja, wir können performen. Yes, wir wollen die harten Dinge angehen und den nächsten Schritt gehen. Und er sprach zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu Rechten und zu Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Und er sagt, Also kann sein, dass deine Kinder groß rauskommen, vielleicht nicht, es liegt nicht mehr an der Macht. Das wird Gott entscheiden. Aber, Vers 24, als das die zehn hörten, wurden sie unwillig über ihre Brüder. Das passiert, wenn Leute nur auf diesem Dopamin-Endorphin-Trip sind, dass Leute drumherum sagen, das nervt. Der Typ nervt einfach nur, er will immer nur mehr und dann steht er gut da und wieder was Krasses erreicht und so weiter. Wenn jemand nur sowas macht, kann sich dieser Gruppeneffekt einstellen. Bei Oliver nicht, aus bestimmten Gründen, die ich gleich euch erklären werde. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach. Jetzt ruft er die ganzen Jungs zusammen und sagt, Jungs, ich erkläre euch mal was ganz Wichtiges hier. Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und er sagt ihnen, Jungs, ich schätze, dass ihr ganz groß rauskommen wollt, was Tolles machen wollt. Und ich weiß, in der Welt ist es auch so. Und wenn jemand eine herausragende Rolle hat in der Welt, dann ist er meistens jemand Mächtiges, der das tut und gleichzeitig das macht, indem er andere Leute niederhält, um seinen Status und seine Rolle zu behalten. Aber bei euch soll das ja genau nicht so sein. Sondern wer unter euch groß sein will, das soll euer Diener sein. Das soll jemand sein, der vielleicht eine Leitungsrolle ausfüllt in irgendeiner Form, aber mit einer Perspektive, um zu dienen und das zu tun für andere und nicht für sich selbst. Und wer der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und er sagt nicht nur, macht ihr das so, sondern erinnert sie auch daran, ich bin auch gekommen. Und vielleicht habt ihr es bemerkt, aber ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und nicht nur das, sondern sogar mein Leben zu geben für viele andere und um nicht für mich selbst zu leben. So, Dopamin, Endorphin, die selbstsüchtigen Hormone, die wir ohne die Gemeinschaft und ohne Beziehung zu anderen erzeugen können und die dazu führen, dass wir durchaus erstaunliche Leistungen bringen können, aber es hat keinen Effekt auf die Gemeinschaft. Das hat keinen wertvollen Effekt auf die Gesellschaft. Aber es gibt ja noch andere Hormone. Zum Beispiel Serotonin. Serotonin wird ausgeschüttet, wenn wir Dinge erleben im Zusammenhang mit, also man kann, das ist das Gefühl von im positiven Sinne Stolz auf etwas oder auf jemand anders zu sein. Oder Symbol, das Gefühl zu haben, ich habe einen gewissen Status und das gibt mir was und ich kann mit diesem Status auch was machen. Das ist Serotonin. Zum Beispiel, das ist das Gefühl, was du hast, wenn man einen akademischen Abschluss erreicht, oder ja, das ist inzwischen leider sogar schon nicht mehr so üblich, aber zum Beispiel, wenn jemand das Abitur macht, die Schule abschließt, dann könnte man einfach sagen, naja, um das Abitur zu erreichen, muss man einen Durchschnitt von mindestens 3,9 haben. Man muss diese und diese Fächer belegt haben und in den Bereichen mindestens diese und die Leistung erbracht haben. Man könnte es durch einen Computer schicken. Der Computer stellt am Ende eine PDF. Das wird dann dir per E-Mail verschickt. Es kommt an, da steht dann drauf, herzlichen Glückwunsch, Soraya. Du hast alle Kriterien erfüllt. Hiermit bekommst du vom Land Berlin das Abitur verliehen. Viel Erfolg auf deinem zukünftigen beruflichen Weg. Im Anhang als PDF erhältst du das Zertifikat. Aber das macht man nicht. Was macht man stattdessen? Man macht eine große Veranstaltung, eine Abi-Feier. Und dazu werden dann die Freunde und Verwandten eingeladen. Und jeder Einzelne wird auf die Bühne geholt. Und der Schulleiter und der stellvertretende Schulleiter oder irgendwelche Lehrer, die besonders geschätzt sind von den Schülern, schütteln jedem Einzelnen die Hand und gucken ihn an und sagen, wir sind stolz auf dich, das hast du gut gemacht. Und dass das Kind in dem Moment merkt, so, wow, ich habe was geschafft und ich freue mich mit anderen zusammen darüber. Und die Eltern sitzen drinnen und die haben genau das gleiche Gefühl wie das Kind oben auf der Bühne, obwohl sie selber in dem Moment eigentlich nicht direkt was erreicht haben. Das Gefühl von, ich bin so stolz auf dich. Und ja, also, wer hätte gedacht, dass du das schaffst und du bist und Und manchmal haben die Kinder noch die Möglichkeit, dann so selber was zu sagen. Und sagen, ja, vielen Dank an meine Eltern, meine Oma und meine Tante und alle, die mitgeholfen haben. Wer hätte gedacht, dass ich das schaffe? Und ihr habt immer an mich geglaubt und vielen Dank, ja. Und in dem Moment ist auf allen Seiten so eine Ausschüttung von Serotonin und das Gefühl von, wir sind stolz auf dich und das ist ganz großartig, was wir zusammen hier erreicht haben. Bei der Oscar-Verleihung kennt ihr das auch, ja? Also die gehen auf die Bühne und sie kriegen das Ding in die Hand gedrückt und dann fließen die Tränen im Publikum und auf der Bühne und vielen Dank an Mama und Papa und den Regisseur und das ganze Team und wir alle haben es geschafft und der Oscar ist für euch alle hier. Und dieses ist ein wichtiges Gefühl und Erleben, was Gemeinschaften festigt und stärkt und zusammenschweißt. Und wird in solchen Zusammenhängen ausgeschüttet. Der Evolutionsbiologe würde jetzt wieder sagen, das ist eine ganz wichtige Sache, weil in menschlichen Zusammenhängen bilden sich natürlicherweise häufig Hierarchien. Und das ist an sich nicht etwas Schlechtes, weil Leute unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben. Aber es funktioniert dann besonders gut, wenn diejenigen, die besonders vielleicht kräftig sind und stark sind, jetzt mal so ein paar Jahre zurückgespult, und auf der Jagd erfolgreich sind, wenn die dann auch gelernen, das allen zur Verfügung zu stellen, diese Fähigkeiten, und dann wiederum am Team mit anderen zusammenzuarbeiten und wenn die anderen, die Fans von denen sind, und wenn du vielleicht also derjenige gewesen bist, der in der Familie, der stark und kräftig ist, dann war es vielleicht auch so, dass du als erstes was zu essen bekommen hast, wenn sich alle aufs Essen gestürzt haben, und wenn du eher der Künstler in der Familie warst, hast du vielleicht im ersten Moment eher den Ellbogen ins Gesicht bekommen auf dem Weg zum Essen. Aber trotzdem am Ende sind alle satt geworden, und weil diejenigen, die diese Fähigkeiten haben, um das besonders zu machen, auch sich um die gekümmert haben, die andere Fähigkeiten haben, das Ganze zusammengespielt hat. Das ist, findet man heute in der Arbeitswelt auch so, dass wenn jemand also eine besondere Rolle in der Firma hat, eine Leitungsaufgabe, eine Leitungsrolle hat, haben die Beteiligten in der Regel kein Problem damit, dass diese Person ein größeres Büro hat. Oder sie haben auch nicht notwendigerweise ein Problem damit, dass er vielleicht ein größeres Auto fährt oder ein größeres Einkommen hat. Solange das Erleben da ist und das Gefühl da ist, diese Person macht das nicht nur für sich selbst, sondern auch im Alltag ist sie an mir interessiert, an meiner Aufgabe interessiert. Sie unterstützt mich bei meiner Aufgabe, sie hilft mir bei meiner Aufgabe. Und wenn es ein Problem gibt, dann verteidigt er uns und beschützt uns als Team und ist für uns da und steht hinter uns. Und dann wird auf beiden Seiten das erlebt als was Positives. Diese unterschiedlichen Rollen, diese unterschiedlichen Aufgaben. Und es ist verbinden und man hat das Gefühl, wir sind ein Team und wir halten zusammen und wir sind begeistert, weil wir haben einen tollen Vorgesetzten hier und der ist ganz klasse und sie reden positiv über ihn. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, ich habe so ein tolles Team und das ist ganz fantastisch. Und dann funktioniert das gut, dass man es zusammenspielt. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit kann man auch austricksen. Zum Beispiel durch Markenkleidung oder so. Kennt ihr das so? Warum sind die Symbole von Marken immer außen an der Kleidung angebracht? Schon mal drüber nachgedacht? Warum macht man das Ding nicht einfach in den Kragen rein? Warum steht da Napapiri, so eine meiner Lieblingsmarken, Napapiri? Ja, ich gehöre zu den Outdoor-Leuten, die so gepflegt sind, aber auch irgendwie coole Klamotten tragen und ja, das ist so mein Ding, so, da gehöre ich dazu. Oder wenn du Nike-Schuhe hast, dann gehst du runter und da ist das schöne Symbol, so, ich bin ein Nike-Zugehöriger, ja, ich bin der sportliche, dynamische, hier, schau mal, ich gehöre dazu. Das Gefühl, und man kann das für eine Zeit lang austricksen, das Problem ist, es wird relativ teuer im Laufe der Zeit, wenn du versuchst, nur so dieses Gefühl zu erzeugen. Und da es nichts mit Beziehungen zu tun hat, läuft es sich auch früher oder später tot. Serotonin. Das letzte Hormon, das ich euch kurz vorstellen will, ist Oxytocin. Oxytocin ist das, was wir erleben, wenn wir ein Gefühl von Sicherheit haben, von Beschütztsein und uns das Gefühl haben, wir sind in einem sicheren Rahmen, alles ist gut, ich kann Frieden haben, ich muss keine Angst haben. Und dieses Gefühl wird zum Beispiel erzeugt durch körperliche Berührung. Ja, wenn David hat erzählt, wie er also von der Arbeit auf dem Weg, also als sie nach Berlin geflogen sind, in der U-Bahn, also da versucht hat, rechtzeitig dahin zu kommen, wo sie sich treffen wollten, um dann zum Flughafen zu fahren. Er war ganz gestresst und es war ein bisschen unangenehm, dort in der U-Bahn zu sein. Und dann hat Anita ihm so den Arm gestreichelt und hat gesagt, so, hey, alles gut. Und mit Oxytocin ausgeschüttet und stellt sich im Moment von Frieden ein. Und okay, alles ist gut, alles ist im grünen Bereich. Berührung, das ist das Hormon, das ausgeschüttet wird, wenn ein Kind von der Mutter gesäugt wird und im Arm gehalten wird. Und auf beiden Seiten sehr viel Oxytocin ausgeschüttet und es schweißt zusammen. Gefühl von, wir sind füreinander da und es ist Frieden, ich kümmere mich um dich und ich sorge mich um dich und das ist gut so. Und das schafft sehr starke Bindungen zwischen einer Mutter und einem Kind und auch zwischen Menschen. Oxytocin wird zum Beispiel erzeugt, wenn Verträge geschlossen werden. Ja? Man hat lange dran gearbeitet, gefeilt und diskutiert, wie macht man es, am Ende ist man sich einig und dann wird unterschrieben und was macht man dann? Man gibt sich einen Handschlag. Ja? Dieser Moment von sich berühren und den anderen spüren, schüttet auf beiden Seiten Oxytocin aus und so, okay, wir vertrauen einander. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn du hast einen Vertrag ausgehandelt und gemacht und jetzt kommst du zur Unterschrift und sagst, ja, lass uns die Hand einschlagen. Und dann sagst du, nee, lieber nicht. Ich fühle so, hey, hier stimmt was nicht. Ich fühle mich nicht sicher. Also irgendwas ist falsch. Wieso willst du mich nicht berühren? Ja. So, Oxytocin wird auch ausgeschüttet, wenn wir Dinge tun, die man als großherzig oder selbstlos wahrnimmt. Oder wenn jemand uns etwas tut, was er nicht tun müsste und wofür er nichts bekommt, aber einfach bloß, weil er ein Bedürfnis gesehen hat, das für uns tut. Und nicht nur das, sondern auch die Leute, die es beobachten, bei denen wird im gleichen Moment auch Oxytocin ausgeschüttet. Zum Beispiel, letztens stehe ich an der U-Bahn Alt-Tempelhof und ich stehe auf dem einen Bahngleis und der andere Zug auf der anderen Schiene fährt ein und die Leute steigen ein und da kommt eine ältere Dame die Rolltreppe runtergefahren und du kannst sehen, sie will unbedingt in diese U-Bahn rein, ja? So, und sie ist aber nicht mal so mobil und kann nicht die Treppen runterspringen hier und sich da reinstürzen, wie vielleicht jemand Jüngeres es machen würde. Aber sie geht zielstrebig darauf zu. Und was macht der typische Berliner U-Bahn-Fahrer? Die Türen gehen zu. Und dann steht da ein junger Mann. Was macht er? Er stellt den Fuß in die Tür. Und ich dachte so, boah, cool. Und die Oma, die da runterkam, ist da rein und da standen sie beide da so voreinander so, haben irgendwas Besonderes erlebt und wahrscheinlich dachte sie so, oh, cool, yay, yeah. Also endlich mal die Jugend von heute, ist doch klasse, ja, und der junge Mann war so, also ich fühle mich auch gut über das, was ich da gemacht habe und die Leute in der U-Bahn haben alle geguckt, so, oh, schau mal an und auf allen Seiten Oxytocin ist geflossen, sie haben erlebt und dann so, ja, genau und sind angereizt, selbst beim nächsten Mal vielleicht sowas zu tun, um dieses Gefühl wieder zu erleben. Und es geht, viele Hollywood-Filme drehen sich um das Thema, ein Mensch opfert sich für die Gemeinschaft. Und ob das jetzt Harry Potter ist, wie er sich todesmutig in den Kampf gegen die Bösen stürzt und alle anderen Beteiligten sagen, ja, Harry, du bist unser Mann und wir sind dir so dankbar, dass du dich für uns eingesetzt hast. Oder Matrix, so, ja, der Kampf gegen die bösen schwarzen Männer und einer opfert sein Leben dafür, dass die anderen überleben können. Klingt irgendwie wie Jesus, oder? Und was Jesus hier sagt. Und das Tolle ist, dass man diesen Prozess auch von jederzeit in Gang setzen kann. Nicht nur, wenn man ins Kino geht, sich so einen Film anschaut und sagt so, ja, ich möchte die Welt retten. Ich möchte mich aufopfern für andere Menschen. Sondern du kannst in deinem Büro das jederzeit in Gang bringen. Häufig mit kleinen Dingen, mit kleinen Aufmerksamkeiten. Kann ich dir einen Kaffee mitbringen? Oh, danke, sehr aufmerksam. Vielleicht wird die Person beim nächsten Mal das Gleiche tun für jemand anderen. Jesus sagt, ihr könnt euch ein gutes Gefühl verschaffen mit Status und Ziele erreichen und performen und Dinge tun. Und das könnt ihr machen für eine Zeit lang. Wo ihr ankommen werdet, weiß ich nicht, das ist in Gottes Hand. Aber eigentlich sucht ihr was ganz anderes. Und er sagt, es geht vielmehr darum, einander zu dienen. Es geht darum, füreinander da zu sein. Es geht darum, einander zu unterstützen. aufmerksam zu sein und bereit zu sein, sein Leben für andere zu geben, so wie ich euch das vorgelebt habe. Wenn ihr das tut, habt ihr Möglichkeit, Erfüllung zu erfahren. Wir streben alle mehr oder weniger nach Erfüllung und suchen es auf verschiedenen Arten und Weisen. Und die Schrift spricht häufig über Götzendienst. Und was ist das anderes, als sich versuchen, den Dopamin oder den Endorphin-Kick zu verschaffen, indem man ein neues Ziel sich setzt und irgendwas anderem nachstrebt. Und das sind alles nicht schlechte Dinge in sich. Aber wenn es das Einzige ist, was wir machen, dann sagt die Schrift, das ist Götzendienst. Du versuchst, dir ein Gefühl zu verschaffen, eine Leere zu füllen, die du vielleicht kurzfristig auf dem Weg füllen kannst, aber eigentlich suchst du was ganz anderes. Nämlich ein Leben, wo du anderen dienst und wo du in der Gemeinschaft mit anderen zusammenlebst und ihr gemeinsam euer Leben lebt und euren Weg geht und in dir Jesus nachfolgt und imitiert, wie er uns das vorgelebt hat und gedient hat. Und das Erstaunliche ist, dass es geht da vor allem bei diesen ganzen Hormonen immer mal ein Gleichgewicht. Und wenn sehr starke Gefühlsschwankungen in der einen oder anderen Richtung da sind, dann ist das häufig ein Ungleichgewicht von diesen Hormonen. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist, Leistung zu erbringen und Ziele nachzustreben, die zu erreichen, aber es ist nur dann ausgeglichen, wenn es auf der anderen Seite auch verbunden ist mit Gemeinschaften, Beziehungen zu Menschen und dem, was wir dort erleben. Und dann ist das alles im Gleichgewicht. Und das ist, was wir unseren Kindern beibringen wollen, ist, auf jeden Fall ihr Bestes zu geben, auf jeden Fall zu überwinden, zu merken, dass es Spaß macht und auch Freude bringt, an die Grenzen zu gehen und Dinge zu erreichen, aber dass es nicht nur darum geht, sondern dass wir Beziehungen suchen, dass wir in der Gemeinschaft miteinander dienen können, dass Jesus gesagt hat, geben macht halt glücklicher als nehmen. Und wenn du gibst, erfährst du selbst Freude und es gibt dir mehr. Lass mal kurz einen Blick auf die Uhr werfen. Bin ich gut in der Zeit? Okay. 4 Minuten habe ich noch. Ein letzter Gedanke. Ich habe kein Foto mitgebracht, aber ich habe mir gestern verschiedene, das Innenleben von Taschenuhren angeguckt im Internet. Das ist ja total cool. Also, da haben schon vor 100 Jahren und länger haben sich Leute hingesetzt und mit Feinwerkzeugen und einem unglaublichen Genius Zahnräder, Federn, andere Sachen, die ich nicht verstehe, zusammengefügt und sich das angeguckt und immer mehr optimiert, immer perfekter gebaut, bis diese Dinger mechanisch fast sekundengenau über Tage und Wochen arbeiten können. Und alles, was du machen musst, ist ab und zu dieses Rädchen zu drehen. Und wenn man sich das anguckt, sagt man so, also mein erster Impuls ist zu sagen, das ist ja unfassbar. Also, wer hat das gemacht? Und da steht irgendwie drauf Tissot oder eben irgendwie ein Schweizer Uhrmacher oder so und denkst so, ah cool, das muss ein toller Typ gewesen sein, wer sich sowas ausdenkt, das ist ja der Hammer. Aus irgendeinem Grund passiert das, ist bei mir eine längere Zeit nicht passiert, aber allgemein passiert manchmal, wenn wir an der Uni sind und mit Studenten zusammen sind, passiert das Gegenteil. Da ist das Gefühl davon, ja, ich habe das alles durchdrungen, ich verstehe das jetzt und die psychologischen Zusammenhänge hier und Soziologie erklärt das so und die Biochemie ist dann vielleicht so und wir haben das jetzt alles durchdrungen und da stellt sich das Gefühl sein, na, da gibt es wahrscheinlich gar keinen, der sich das ausgedacht hat. Was eigentlich total widersinnig zu sein scheint, oder? Weil bei der Schweizer Taschenuhr scheint es irgendwie total selbstverständlich zu sein, dass jemand sich das ausgedacht hat, ist doch nicht vom Himmel gefallen, das Ding. Und jetzt ist der Mensch um so vieles komplexer, um so vieles genialer. Und ich wünsche mir, dass wir einfach fasziniert davor stehen und sagen, okay, Jesus sagt, was ist das Wichtigste? Soll es Gott von ganzem Herzen lieben? Was ist das mehr als, hey, guck mal, da ist jemand, der hinter dir steht, da ist jemand, der für dich da ist, da ist jemand, der dich berühren will, da ist jemand, der dein Fan ist, da ist jemand, der dein Herr ist und über dir steht, aber der sich um dich kümmert und für dich da ist. Das ist das Wichtigste, dass du es verstehst. Und dann gibt es noch was mindestens eigentlich fast genauso wichtig ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gib anderen Menschen, diene ihnen, sei für sie da. Denn geben macht glücklicher als nehmen. Und Jesus bringt das, was andere wissenschaftlich jetzt hier mit Hormonen oder auf unterschiedlichen Soziologen auf anderen Wegen beschreiben, bringt er mit so einfachen Sätzen auf den Punkt. Und das fasziniert mich, begeistert mich zu denken, Jesus hat da Sachen gemacht und gesagt, die über Generationen gültig waren, egal wie tief oder nicht tief Menschen in diesem wissenschaftlichen Denken oder Verständnis drinnen waren, hat ihnen einfach eine Anleitung zum Leben gegeben und eine Anleitung zu Gott zu finden. Und das ist, wonach wir streben in der Gemeinde. Wir wollen Gott suchen, wir wollen seinen Willen suchen, wir wollen es von ganzem Herzen tun, im Vertrauen darauf, dass er der Uhrmacher ist, dass er derjenige ist, der uns geschaffen hat, und dass er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und wenn wir das von ganzem Herzen tun, und das ist, hat mit Vertrauen zu tun, und das ist ein anderes Wort im Griechischen für Glauben, dann wenn wir erleben, dass Gott wirklich unser Schöpfer ist und dass, wenn wir ihm Jesus nachfolgen, dass wir ein erfülltes, glückliches Leben haben werden, egal ob wir die High-Performer werden und die großen Ziele erreichen oder nicht, wir werden erfüllt sein und am Ende bei Gott ankommen. Amen.